Herr Präses-Schneider, der Papstbesuch steht unmittelbar bevor. Am 23. September werden Sie ihn mit einer Delegation an der Pforte des Augustinerklosters in Erfurt begrüßen. Wird diese Begegnung in die Kirchengeschichtsbücher eingehen?
Das wird ein wenig von den Ergebnissen abhängen. Aber es wird ein wichtiges Datum sein, das sicher auch in die Annalen eingehen wird. Wie weit es dann kirchengeschichtlich eine Rolle spielt, sodass es dann beachtet wird und eine breitere Würdigung erfährt, das hängt natürlich davon ab, ob dieses Treffen gelingt, ob von diesem Treffen Anstöße ausgehen, ob wir Dinge sagen können, die dann auch wirklich gehört werden und die für die Menschen wichtig sind und die einfach Perspektiven öffnen und für unser gemeinsames Glaubenszeugnis wesentlich werden.
Allein der Ablauf dieser Begegnung ist ja im Vorfeld schon sehr spannend gewesen, was da genau passieren wird. Können Sie uns sagen, wie konkret der Ablauf sein wird?
Also wir werden zunächst einmal im Kloster zusammenkommen und uns an dem Ort treffen, an dem Martin Luther in den Orden der Augustiner Eremiten aufgenommen wurde. Das ist natürlich ein Ort, der spricht. Und da wird es den Austausch geben zwischen den Delegationen. Das ist also wirklich der kleine Kreis. Da wird das Statement des Papstes sein, da wird mein Statement sein, da wird es auch noch die Möglichkeit geben, Fragen an den Papst zu stellen. Danach gehen wir dann in die Kirche und in der Kirche wird es einen Wortgottesdienst geben und bei diesem Wortgottesdienst werden wir den Papst um die Predigt bitten. Für uns wird denn auch Katrin Göring-Eckardt als Präses der Synode das Wort ergreifen. Das war auch mir wichtig, dass deutlich wird, es ist der Rat und die Synode, die hier für die EKD sprechen und die Mitglieder der Kirchenkonferenz sind eben auch eingeladen in den Gottesdienst. Also das sind alles so Elemente, die mir wichtig waren. Und das war eben doch eine sehr schöne Erfahrung, dass der Papst das möglich gemacht hat. Im Vorfeld ging es ein bisschen hin und her, welches Zeitbudget zur Verfügung stehen wird, welches der richtige Ort ist, was dem Papst zumutbar ist an zeitlicher Belastung, auch an Belastung des Ortswechsels. Und das ging auf den Papst selber zurück, dass nun dieses Format gefunden wurde, das auch unseren Wünschen und unserer Vorstellung entsprach.
Um welche Inhalte kann es in dieser kurzen Zeit gehen? Mit welchen Erwartungen gehen Sie in dieses Gespräch?
Das eine ist der Ort selber. Ich glaube, dass das Augustinerkloster in Erfurt liegt in einer Stadt in den neuen Bundesländern. Der Anteil der Christinnen und Christen dort ist bei 20 plus x und zwar evangelisch und katholisch zusammen. Und hier ist ein Bibelwort sprechend, das versteht man sofort, nämlich das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17, wo Jesus hier sagt, wir sollen eins sein, damit die Welt glaube. Wir sind also zu einem gemeinsamen Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus herausgefordert. Und das Maß, indem es uns gelingt, eins zu sein, ist gleichzeitig auch das Maß der Kraft, in dem unser gemeinsames Zeugnis die Menschen erreichen kann. So ist ja die Vorstellung in diesem Gebet. Und ich denke, das ist wichtig für uns zu hören. Also wir müssen diese Situation in den Blick nehmen. Wir müssen zum Zweiten den Ort in den Blick nehmen. Jetzt meine ich das Kloster im engeren Sinne. Das ist ja der Ort, an dem Martin Luther in den Orden eintrat, es ist der Ort, an dem er zum Priester geweiht wurde, im Dom. Es ist der Ort, in dem er seine Primiz feierte, seine erste Messe in der dortigen Kirche. Und mir geht es darum, Martin Luther als ein Scharnier zu verstehen, ein Scharnier zwischen unseren beiden Kirchen. Das hat viele gute Gründe, die mit der Historie selber zu tun haben. Martin Luther wollte die Kirche reformieren, nichts anderes. Und es hat auch mit seiner Theologie zu tun. Er ist von Augustin geprägt, davon versteht auch der Papst sehr viel. Es ist die Gnadentheologie des Augustin, es ist die Konzentration auf Christus. Und ich denke, das verbindet uns. Das verbindet uns im Kern und ist Ausdruck unserer Gemeinsamkeit. Also Luther, ein Scharnier.
Spricht der Ort für Luther oder wird Luther auch zum Thema?
Das weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Papst auch etwas zu Martin Luther sagt. Das ist eigentlich notwendig. Und ich möchte auch was zu Martin Luther in diesem Sinne als ein Scharnier sagen. Es ist sicher auch wichtig, dann noch die weitere Entwicklung auf 2017 hin in den Blick zu nehmen, um sich darüber zu verständigen, in welchem Geiste wir auf 2017 das 500. Jubiläum der Reformation zugehen und in welchem Geist wir dieses Jubiläum feiern. Und von meiner Seite heraus kann ich nur sagen, es soll einen starken ökumenischen Akzent haben und es soll keine Protz- und Jubelfeier werden in dem Sinne, dass wir uns dann sozusagen unser Licht hell scheinen lassen auf dem dunklen Hintergrund des mittelalterlichen Katholizismus und des verrotteten Papsttums zu dieser Zeit und was man alles schön macht. Das alles wollen wir nicht, sondern wir wollen deutlichen ökumenischen Akzent haben für die Gegenwart, denn es soll ein kräftiges Glaubenszeugnis in der Gegenwart sein. Und das geht nur ökumenisch.
Es hat ja in den vergangenen Jahren Verständigungen gegeben, Stichwort Taufe, Stichwort Rechtfertigungslehre. Kann aus dieser Begegnung ein neuer Arbeitsauftrag erwachsen? Das nehmen wir uns in den nächsten Jahren mal vor. Wiederum Stichwort Ehen aus den beiden Konfessionen, das Verständnis von Sakrament, Kirche als Sakrament und so weiter.
Ja, Sie haben die Latte sehr hoch gelegt. Also man müsste das Zweite Vatikanum im Grunde auch dazu nehmen. Das bedarf ganz anderer Vorarbeit, wenn man zu solchen Ergebnissen kommen will und ganz anderer Anstrengungen. Das wird sicher bei dieser Begegnung nicht möglich sein. Aber was möglich ist, ist dort anzuknüpfen, sich das nochmal neu präsent zu machen, was ist eigentlich passiert bei der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre und der gemeinsamen offiziellen Feststellung dazu. Was bedeutet es, dass dieser Papst als Kardinal Ratzinger wesentlich dazu beigetragen hat, dass es zu diesen Verständigungen kommen konnte. Und was bedeutet es, dass wir uns in der Taufe gegenseitig anerkennen, auf Augenhöhe, dass sie ein gemeinsames Sakrament ist? Was heißt das eigentlich dann für das Leben der Kirche, für unser Verständnis von Kirche und für alle Lebensvollzüge von Kirche? Also das sind natürlich wesentliche und wichtige Aspekte, die einfließen. Hier können wir an Traditionen, auch an Lehraussagen anknüpfen. Was mir besonders am Herzen liegt, wird aber was anderes sein oder etwas, was diese selbe Situation nochmal anders anschaut. In Deutschland gibt es etwas ganz Besonderes, nämlich dass die Anzahl der römisch-katholischen und der evangelischen Christinnen und Christen in etwa gleich groß ist und ein bedeutender Faktor ist. Und das hat ganz klar zur Folge, dass ganz viele Menschen in Ehen und Familien leben, die aus den Traditionen beider Kirchen heraus ihre Identität, ihren Glauben gewinnen. Und die Situation dieser Familien, die müssen wir uns anschauen. Und wir haben als Kirchen hier wirklich die Pflicht, das Leben unserer Gläubigen nicht unnötig zu erschweren, sondern es reich zu machen und ihm Möglichkeiten zu eröffnen, es auch gemeinsam zu leben. Und das meine ich jetzt in der gesamten Bandbreite. Das ist auch unsere Aufgabe und das möchte ich auch bei dieser Begegnung anschauen und ansprechen.
Sie kommen mit einer Delegation von 15 Personen. Wie waren denn die Diskussionen im Vorfeld innerhalb der evangelischen Kirchen auf diesem Besuch hin?
Wir waren uns völlig einig, dass wir uns über diesen Besuch freuen. Denn es ist ja auch ein Pastoralbesuch. Wenn es also alleine das Staatsoberhaupt gekommen wäre, des Vatikanstaates, das dann verständlicherweise mit militärischen Ehren empfangen wird vom Bundespräsidenten und die Reden hält und, dann wäre das irgendwo an uns vorübergegangen. Denn wir verstehen uns ja so, dass wir sagen, dass Kirche keine staatliche Art hat. Da es aber eine Pastoralreise auch ist, war das für uns ein guter Zugang und wir waren einhellig der Meinung, das ist eine Chance, aber das ist vor allen Dingen auch Ausdruck von Freude, denn Christinnen und Christen sollen sich freuen, wenn sie sich einander besuchen. Das stärkt und hilft im Glauben. Und das war der Ton, der von vornherein auch auf unserer Seite da war.
Welche Rolle spielt dabei das Verständnis des Papstamtes? Es gab ja auch im Vorfeld jetzt die Anregung aus der evangelischen Kirche zu sagen, ja, wir machen ihn zu einem Sprecher aller Christen.
Also das Papstamt ist für uns wirklich ein schwieriges Thema. weil sich seit den Beschlüssen des Vatikanum I mit dem Papstamt Ansprüche verbinden, die wir kritisch sehen, denen wir so nicht folgen können. Also die Lehrautorität im Sinne einer Letztentscheidung, verbunden mit der Vorstellung, dass der Papst garantiert die richtige Glaubenserkenntnis hat. Ja, dem können wir nicht zustimmen. Und das andere, der Jurisdiktionsprimat, das er am Ende auch binden kann, dem können wir auch nicht zustimmen. Also das ist ganz schwierig. Anknüpfen an die ganz altkirchlichen Traditionen, nachdem der Bischof von Rom eine bestimmte Funktion für alle Christinnen und Christen hat, das ist viel leichter zu diskutieren. Denn das ist ja auch der Selbstanspruch des Papstes, dass er das Amt der Einheit hat. Wir sagen bei uns, das Amt der Einheit ist nun wirklich uns allen auch aufgetragen. Wir sagen das bei Ordinationen aller unserer Pfarrerinnen und Pfarrer. Wir machen es deutlich bei den leitenden geistlichen Ämtern, dass diese Dimension der Verantwortlichkeit für die Einheit der Kirche, die benennen wir immer, aber es ist schon ganz gut, wenn auch herausgehobene Positionen und Persönlichkeiten sich dem im Besonderen widmen. Dann ist aber immer die entscheidende Frage, zu welchen Konditionen und in welchem Verständnis. Und da sehe ich beim Papstamt aufgrund dieser Entwicklungen in der Lehre, sehe ich doch eher die Probleme als die Chancen.
Es hat schon viele Begegnungen gegeben zwischen Ihnen und der katholischen Kirche, gerade weil Sie auch Präses hier im Rheinland sind. Was bedeutet aber noch einmal diese Begegnung mit dem Papst für Sie persönlich?
Ja, das ist natürlich wirklich etwas ganz Besonderes. Ich bin dem Papst in Köln bisher einmal begegnet beim Weltjugendtag. Das ist ein kurzer Händedruck. Es wird diesmal einfach zeitlich mehr sein. Und es macht nochmal deutlich, der oberste Repräsentant der römisch-katholischen Kirche ist dann jetzt auch aufgrund seiner Stellung nach der Lehre, nach dem Recht, ist natürlich ein ganz besonderer Ansprechpartner. Das Zweite ist, ein höchst gebildeter Theologe, mit dem der theologische Austausch immer von Gewinn ist. Das ist ein ganz etwas Besonderes. Er ist ein Papst aus Deutschland, der also uns versteht und der ja auch unsere Kirche gut kennt und der auch unsere Theologie gut kennt und der von daher auch insofern ein besonderer Ansprechpartner ist. Wir müssen nicht so viel erklären, wer wir sind, sondern wir können davon ausgehen, dass er sofort versteht, was wir sagen und vor allen Dingen, wie wir es meinen. Und in Köln bei dem ersten Treffen ist bei mir auch ein Eindruck geblieben, der hieß, ein sehr freundlicher und zugewandter Mensch. Und das kündigt sich an durch die beiden Briefe, die ich von ihm erhalten habe, die im Ton freundlich und brüderlich waren. Und insofern freue ich mich auch auf diese besondere Begegnung ganz persönlich.
Herr Präses-Schneider, vielen Dank für das Gespräch.